Wir wollen unserem Gott, dem Herrn, danken. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Und du hast sie alle weise geordnet. Und die Erde ist voll deiner Güter. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Wir wollen miteinander das schöne Loblied singen. Ich singe dir mit Herz und Mund. 324. Wir singen zunächst die Verse 1 bis 3 und dann sage ich, wie es weitergeht. 324. Wir wollen jetzt von den hinteren Versen noch singen, und zwar 12, 13, 14 und nachher noch weitere, aber zunächst 12, 13, 14. Das war die Erfahrung beim Paul Gerhardt in der großen Not, durch die er ging. Und es wird bei Ihnen so sein, dass Sie das erst in den Engpässen richtig lernen, wie Sie Gott vertrauen können. Verse 16, 17 und 18. Wir wollen beten. Du großer, ewiger Gott, du Schöpfer allen Gutes, wir wollen dir danken an diesem Morgen. Und wir blicken zurück wie wir deine Güte und Liebe vielfach erfahren haben. Du hast uns versorgt mit allem, was wir brauchen, zum Essen und Trinken und Wohnen. Du hast uns liebe Menschen zur Seite gestellt. Du hast den Frieden in unserem Land erhalten. Aber das sind alles Gaben von dir. Und das bedrückt uns, wo wir so viel selbstverständlich nehmen und dich nicht sehen. Jetzt hilf doch, dass wir heute begreifen, wie du uns suchst in deiner Liebe, wie du uns nachgehst. Und wie auch das, was uns bedrängt, von dir allein gelöst und in Ordnung gebracht werden kann. Wir wollen jetzt eine Begegnung mit dir haben. Gib, dass wir hören können auf dein Wort. Und so wollen wir dir in der Stille auch jetzt danken für so vieles, was du uns geschenkt hast. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Wir wollen Gott danken, indem wir miteinander das Bekenntnis sprechen von Gott, dem Schöpfer, wie es uns dann Martin Luther im kleinen Katechismus ausgelegt hat. Und zwar finden Sie das im Gesangbuch auf der Seite, das steht unten in der Mitte, 1486. Seite 1486, links unten das zweite Hauptstück der Glaube. Seite 1486. In einer Zeit, wo die Menschen meinen, es sei alles Zufall. Welch ein Zufall. Welch ein Zufall. Wo wir sonst kämpfen und ringen um die kleinsten Dinge, wo uns Gott in Überfülle so viel Gutes gibt. Was in ihrem Körper alles lautlos funktioniert. Wir sprechen den ersten Artikel von der Schöpfung miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist das? Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter, mit allem, was Not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit. Ohn all mein Verdienst und Würdigkeit, für all das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin, das ist gewisslich. Es ist ja schön, wenn wir auch immer bei den Mahlzeiten Gott danken und ehren und uns dessen bewusst sind, wie uns Liebe Gottes beschenkt. Und deshalb wollen wir miteinander diesen Tischkanon jetzt singen. Segne, Herr, was deine Hand uns in Gnaden zugewandt. Nummer 466. Nummer 466. Das geht ja schon einige Jahrhunderte, dass die Menschen, ganz besonders hier in unserem sogenannten christlichen Abendland, auf die Idee gekommen sind, der Mensch mit seiner Vernunft kann alles entdecken, kann alles erklären, es gibt nichts, als was er mit seiner Vernunft, mit seinen Händen betasten und ergreifen kann. Und da gab es einen ganz großen Gelehrten, gehörte zu den großen Geistesgrößen der deutschen Geschichte. Es war der Matthias Claudius, der mitten in dieser Zeit doch, man nennt das Aufklärung, wir sind aufgeklärt, wir wissen alles, in einer, es war nicht kindlich, in einer großen Glaubenshaltung gelebt hat, dass er Gott vertraut hat. Und das ist so schön in dem Erntelied, und wir freuen uns, dass das jetzt in unserem Gesangbuch drin steht. 508. Wir pflügen und wir streuen. Helmut Thielicke hat immer sagen können, am besten ist ausgedrückt, es ging durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. 508. Wir singen alle vier Verse. Auch bei Matthias Claudius war es so. Große Finanznöte in der Familie. Manchmal meint man, nur die können Gott danken, die durch die Engpässe geführt werden. Das habe ich heute ausgesucht für diesen Tag des Dankens, 5. Mose 26. In der Wüste Sinai steht das Volk Israel und Mose ordnet an, wie es die Israeliten halten sollen, wenn sie einmal im gelobten Land sind. Ja, 5. Mose 26, Seite 214. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird und es einnimmst und darin wohnst, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte, die du von deinem Land einbringst, dass der Herr dein Gott dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und hingehen an die Städte, die der Herr dein Gott erwählen wird, als sein Name daselbst wohne. Wir haben das verschiedentlich miterlebt in Israel, das Schavuotfest, das ist die ersten 7 Wochen. Dann wird die erste Ernte eingebracht und dann feiern Sie das, wie die Kinder die Körbe bringen und wie man sich freut und Gott dankt. Und du sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit sein wird und zu ihm sagen, ich bekenne heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr, wie er unseren Vätern geschworen hat, uns geben wollte. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen. Dann sollst du anheben und sagen vor dem Herrn, deinem Gott, mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, am Rand der Existenz, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. War immer für die Israeliten natürlich aus der Wüste, so wie wenn das Überfülle, das heißt an einer anderen Stelle da im 5. Mosebuch, wo man die Milch aus dem Felsen saugen kann, aus dem steinigen Boden, wo Gott das Wunder schenkt, aus dem Boden, wo eigentlich gar nichts wachsen kann, gibt er uns Nahrung, die Fülle. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast, und du sollst sie niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott, und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. Man kann heute am Erntedanktag viele tiefsinnige Betrachtungen hören und da wird immer wieder geklagt und darauf hingewiesen, es wird so wenig gedankt. Menschen sind so undankbar. Jetzt brauchen Sie nicht denken, dass ich auch noch in die Kerbe hineinhaue und sage, reiß dich mal zusammen und dank mal schön. So sind wir alle erzogen worden. Wir haben eine gute Erziehung gehabt, es wurde uns eingebläut beim Essen, wenn wir irgendwo zu Gast waren, mussten wir sagen, danke, ich bin satt, auch wenn der Bauch noch vor Hunger gebrüllt hat. Das Danke lernen haben wir gesagt, auch wenn es gegen unsere Gefühle war. Und ich habe die Sorge, es könnte auch so sein, dass manche gewählt sagen, dann sagen wir auch noch Gott danke. Kein Volk der Welt ist so reich wie unser Volk. Kein Volk kann sich den teuersten Umweltschutz der Welt leisten wie unser Volk. Niemand hat so ein tolles Sozialsystem wie unser Volk. Das ist ja undankbar. Ich habe gestern zufällig auswärts eine Frau kennengelernt, die erzählte mir, wie ihr Mann vom Krieg zurückgekommen ist. Und bald drauf ist doch bei den Schwiegereltern vom Heuboden gefallen und war querschnittsgelähmt. 14 Jahre, sie hat ihn gepflegt im Bett. Und dann ist er gestorben und dann sagt sie so ganz beiläufig, ich war ganz allein mit meinen Kindern, wir haben 7 Jahre lang keine Rente bekommen. Aber das wissen die Jungen heute alle nimmer. Es ist unsere Generation gewesen. Ja, selbstverständlich. Niemand war da. Aber es geht mir jetzt nicht um die Dankbarkeit. Mein erster Punkt heißt, man wird so schnell übermütig. Man wird so schnell übermütig. Wo hat denn Mose im Auftrag Gottes das Erntedankfest eingesetzt? Am Ende eines grausamen Wüstenzuges. Die Tortur hätten wir nicht durchgehalten. Wir können das ja oft mit unseren schlechten Nerven gar nicht durchstehen, wenn uns Gott an der kurzen Leine hält. 42 Jahre lang war das jeden Morgen ein neues Warten. Was essen wir heute? Wo geht die Reise hin? Und dann war die Sonnenglut und die Steine waren heiß und dann war kein Wasser da und dann waren die Leute krank und dann haben Feinde das hilflose Heer der Israeliten überfallen. Sie waren wirklich hilflos. Es gehört eben doch zum Erntedanktag, dass die Älteren das erzählen. Ihr Jungen, ich glaube, ihr hört es doch ganz gern. Wenn ihr noch mal welche habt, die das erzählen, wie das war in Stalingrad oder im Kriegsgefangenenlager. Oder als der Vater so früh wegstarb und man plötzlich in der großen Not war, oder man, ja, wie viele von ihnen haben nie die Ausbildung bekommen können, die sie eigentlich wollten, weil es Geld gefehlt hat. Und Mose sagt, wenn ihr ins Land kommt, und jetzt kommt es aus dem Blick, natürlich der Wüste, wo Milch und Honig fließt, war auch noch eine harte Arbeit in Israel auf dem steinigen Boden, natürlich. Aber ihr werdet im Nu, und jetzt kommt das Wort, das Mose gebraucht, im 5. Buch Mose 32. Ihr werdet übermütig, ihr werdet übermütig. Was steht noch da? Ihr werdet dick, feist und fett. Harte Bibelsprache. Dick, feist und fett. Übermütig, und wie zeigt sich der Übermut? Ihr vergesst Gott. Ihr sagt gleich, meine Hand hat's geschafft. Meine Hand hat das gemacht. Und vergesst gar nicht, wie das die Güte Gottes ist. Man sagt ja heute immer wieder, dass unsere Generation das besonders wichtig sei mit der Umwelt. Uns allen ist es ja wichtig. Wer will schon eine kaputtgehende Natur um sich her haben? Aber ich habe den Eindruck, unsere Generation sieht die Umwelt immer sehr oberflächlich. Da sieht man nur die Zerstörung, die tut uns weh, was wir mutwillig zerstören und kaputt machen. Und wir vergessen, dass die ganze Schöpfung voller Not ist. Wissen Sie das? Ich sage schon, Jahrhunderte vor dem ersten Benzinmotor gab es Überschwemmung und Dürre. Die gute Schöpfung Gottes ist in den Fall der Sünde mit hineingerissen. In der Natur herrscht ein Leiden, wenn der Stärkere den Schwächeren unterdrückt. Und da gibt es Schädlinge, und die gab es schon immer und zu allen Zeiten. Wenn ich einmal unser Land ansehe und mir die Geologen erklären, welche unheimlichen Wasserfluten einmal die Täler geschaffen haben. Gehen Sie doch in viele Teile der Welt. Und sehen Sie, wie das ist mit den Seuchen und den Epidemien. Wir sehen doch die Bilder. Nun, da sagt man immer so von Menschenversagen. Ich weiß nicht. Es liegt auch viel in der Natur drin. Erdbeben und Vulkane und allem. Es ist ein Wunder, dass wir so im Frieden leben dürfen. Wissen Sie, dass das alles ein Geschenk Gottes ist? Wir haben ja die Urlaubspredigen gehabt. Da habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass die Bibel uns die Schöpfung zeigt. Wie denn? Als bedroht von den Chaosmächten, von den Zerstörungsmächten, so wie sie ihr Leben auch immer wieder empfinden, wenn der Tod vor ihnen steht, wenn die Krankheit in ihr Leben einbricht. Das heißt, jeden Tag von den kleinsten Säuglingen geschütztes, gehegtes, gerettetes Leben. Und warum sind wir bloß so dumm, dass wir immer wieder meinen, meine Hand hat das getan? Das ganze 5. Buch Mose ist eine Auseinandersetzung von Mose, der schon prophetisch sagt, so wird es werden. Jede Generation wird im gelobten Land, wo Milch und Honig fließt, den gleichen Blödsinn machen. Gott vergessen, sich selber rühmen, hinstehen und sagen, das haben wir gemacht. Und jetzt ist nicht die Undankbarkeit das Schlimme, sondern dass man Gott verloren hat. Und was ist ein Mensch, der Gott verloren hat? Das ist der ärmste Tropf in der Welt. Was hat er denn noch? Wer Gott verloren hat, hat keine Rettung mehr, keine Zukunft, keine Hilfe, ist allein, verloren, allen den Mächten ausgeliefert. Und darum sagt Mose, du sollst ein Bekenntnis ablegen. Was ist das Bekenntnis? Bekenntnis heißt, ich spreche das mit meinem Mund aus, ich durch eine symbolische Handlung aus 10%, die Erstlinge meiner Frucht, die Erstlinge meines Gehalts. Alles, was ich habe, soll das erste symbolisch Gott gehören, weil nämlich alles ihm gehört. Mir gehört ja nichts. Ihr Konto. Nur noch ganz kurze Zeit für Ihr Leben können Sie drüber verfügen. Ihre Lebenszeit. Sie können nur noch kurz drüber verfügen. Ob das jetzt ein paar Tage oder ein paar Jahre sind, ist egal. Ihre Kinder, ach wissen Sie, Ihre Kinder sind nochmal froh, wenn sie aus dem Haus ziehen, sagen, das machen wir unser eigenes Leben. Ihre Kinder gehören Ihnen nicht, Ihre Frau gehört Ihnen nicht. Sie sind anvertraut von Gott auf Zeit, und wenn wir nicht merken, dass all die Güter uns gar nicht gehören, sondern es sind Geschenke der Güte Gottes, bring das doch zum Ausdruck. Das ist ganz wichtig, durch Christen kennen ja das Geheimnis des Zehnten, da will ich zum Ausdruck, Herr, ich nehme es aus deiner Hand und ich will dir das erste Zehntel wieder zurückschenken. Bekenntnis, das mich glücklich macht. weil ich sagen kann vor der Welt, ich nehme nichts für selbstverständlich. Dass ich Arbeit habe, ist ein Wunder Gottes. Dass meine Lieben noch da sind in der Familie, dass ich noch so viel gesundheitliche Kraft habe, ist ein Geschenk Gottes. Der Tisch so reich gedeckt ist. Herr, ich will dir dafür danken. Mein erster Punkt war, man wird so schnell übermütig. Und das Zweite, mein Leben ist ein einziges Wunder. Mose hat gesagt, dann sagt das immer, wenn er da in der Überfülle lebt und immer denkt, das ist so automatisch, dass da alles kommt, das muss alles da sein. Und wenn mal was nicht funktioniert, wie hat der alte Mann gesagt mit 86 Jahren, jetzt bin ich ein ganzes Leben nie krank gewesen und jetzt werde ich ausgerechnet krank. Das ist so gern, dass man gegen Gott murrt und sagt, ja, warum passiert mir das auf einmal? Da vergisst man ganz, wie andere Menschen schon von früher Kindheit an durchgehen. Das ist das Geheimnis der Welt. Warum hat Gott mich bis heute erhalten? Wie viele von meinen Klassenkameraden sind schon tot? Was ist das für ein Wunder? Wer regiert denn eigentlich die Welt? Unsere Generation weiß es doch. In unserem Jahrhundert. Diktaturen, Unrecht, Kriege, Bomben vom Himmel gefallen. Ist gar nicht so weit weg, wo Menschen wiederum ihr Leben bangen. Was ist das? Und die ganze Staatenwelt und die Politik ist hilflos. Was ist das, wenn ich unter dem Frieden Gottes leben kann? Während der Dankfest geht es noch viel weiter, jetzt dass ich auf einmal merke, Gott will mich. Und da erinnert Mose das Volk an das Geheimnis und sagt, denk mal an eure Vorväter. Wie war das denn? Damals in Ägypten, was war denn der Jakob? Irgendwo ein Beduine, der durch die Wüste zog, in der Armut um seinen kargen Lebensraum. Und dann hat Gott ihn gerufen und hat ihm einen Segen gegeben. Und ihr habt Teil an diesem Segen. Jetzt möchte ich Sie einfach fragen, wissen Sie, dass das Gott eine Segensgeschichte mit Ihnen beginnt? Haben Sie das ergriffen und sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich bin angenommen, ich gehöre Gott. Mein Leben in dieser Welt, das ist von Gott gesegnet, nicht bloß wegen der äußeren Güter, sondern weil der Ruf Gottes an mich ergangen ist und ich habe ihn ergriffen. Ich will mit Gott leben. Und damals schrien die Israeliten zu Gott in ihrer Not. Und er hört. Im Elend, in der Bedrängnis, in der Ausweglosigkeit, in der Angst. Es geht nicht um Dankbarkeit, sondern haben Sie den Herrn und Heiland. Haben Sie den. Haben Sie den. Wir wollen doch dankbar sein. Dass wir den Herrn haben, nicht bloß Krautköpfe. Wir haben den Herrn. Und wenn wir uns morgens ein Frühstück richten, aber das Wunderbarste ist der Herr, dass du mit uns durch diesen Tag gehst. Und wir nehmen dieses äußere Essen als Gabe deiner Liebe. Ich wollte Ihnen gern von einer Pfarrfrau erzählen, um es irgendwo ein bisschen zu illustrieren. In Thalheim bei Tuttlingen. Es war eine schwierige Ehe. Der Mann, das kommt bei Pfarrer zuweilen vor, war ein blanker Rationalist. Alles nur mit der Vernunft wollte er klären. Und nur was durch sein kritisches Denken hindurchging und Jesus hat er nur angenommen als einen Lehrer der Moral, aber nicht als einen lebendigen Heiland. Und da gab es in der Ehe natürlich immer Kippeleien und Streitereien, weil die Frau eine Beterin war und die Frau hat, so haben sie ihre Kinder später aufgeschrieben, haben ihr das Dankbuch geschrieben mit dem Titel Mutter. Diese Mutter hat für ihre Kinder gekämpft, damals hat es keine Einkünfte, Geldeinkünfte im Farm gegeben, nur Äcker. Und die Pfarrfrau, der Pfarrer war natürlich sich zu gut, um damit zu einem Ende zu schaffen, als die Frau gemacht, die Äcker versorgt. Und die Mutter sagte, alle meine Kinder müssen studieren. Jeder muss eine Ausbildung bekommen. Ich werde alles tun für sie. Und dann passiert es eines Tags, die Briefe flattern, der Amtsbote bringt gleich drei miteinander ins Haus.
Rechnungen. Von Tübingen, von Nürtingen und von Stuttgart für das Kostgeld, für die Studiengebühren. Und wie der Pfarrer das aufreißt, sagt er zu seiner Frau, jetzt bezahl mit deinem Glauben. Und sagt, so geht's, wenn man's ins Blaue auf Gott hineinhaust. Jetzt bringst du mich mit deinem Eigensinn in Spott und Schande. Was hat die Pfarrfrau gemacht? Sie wissen, wer sie war. Manche haben schon geahnt. Die Beate Paulus, die Tochter von Philipp Matthäus Hahn, dem Erfinder aus Echterdingen. Die Enkelin von dem originellen Pfarrer Flattich in München. Beate Paulus. Ging hinauf auf die Bühne und hat die Falltür runtergelassen. Und sie kam bis zum Morgen nicht mehr. Und dann kam sie runter. Und die Kinder wundern sich, der Mann wundert sich. So heiter. Nichts, kein Wort. Und wenig später klopft sie an der Tür. Da kommt die Magd vom Lindenwirt. Soll da rüberkommen, die Frau Pfarrer. Da geht sie rüber zum Lindenwirt. Und der sagt, ich habe heute Nacht nicht schlafen können. Ich habe im Kasten ein paar hundert Gulden. Sie brauchen es im Moment nötiger. Nehmen Sie es. Es eilt gar nicht mit dem Zurückzahlen. Und ich bin überzeugt, dass viele von Ihnen ähnliche Geschichten erleben. Dass wir einen lebendigen Gott unter uns haben. So hat das Volk Israel auf dem Wüstenzug erlebt. So haben wir es dort in den Engpässen erlebt, wo wir gemerkt haben, mit unserer Hand können wir gar nichts mehr bewegen. Aber Gott beschämt uns wunderbar. Wir dürfen ihm trauen und auf seine Hilfe harren. In dem ganzen fünften Buch Mose, das ich besonders liebe, wir hatten ja noch vor den Sommerferien zwei Predigten drüber, wo Gott sagt, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Sein. Darum geht's Gott, nicht um das Danke sagen, wie artige Kinder. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieb haben, weil er dich lieb hat. Und du wirst Wunder über Wunder erleben. Und er wird dich überschütten mit Gutem. Jetzt noch einen letzten Gedanken, es geht nicht um Erntegaben, es geht um mich. Es geht nicht um Erntegaben, sondern es geht um mich. Also, Sie merken schon, ich habe Kritik, wie oft Erntedank geführt wird, als ob das nur um das Dankbarsein ginge. Ach, wissen Sie, die Heiden feiern auch Erntedank. Es geht für uns Christen um viel, viel mehr. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Gott, um, jetzt will ich mal so sagen, dass wir nicht mehr blind durchs Leben tappen, sondern dass wir Augen haben, dass wir Gott sehen in all den täglichen Dingen. In all dem Guten, das uns widerfährt, dass wir in der ganz unmittelbaren Tuchfühlung mit Gott leben. In einem unserer alten Kirchenbücher von 1931, das steht da drüben, der Sakristei, da heißt so schön drin, wenn man die Früchte auf den Altar legt, muss man darauf achten, dass auf keinen Fall das Kreuz in der Mitte zugedeckt wird. Schön. Ja, das darf nicht sein. Dass die äußeren Gaben das verdienen. Das ist die größte Gabe. Und das soll auch am Ende stehen, des Erntedanktags. Dass Gott mich so lieb hat, dass er mir alle meine Schuld vergibt. Dass er mich zum Kind angenommen hat. Dass ich heute wieder umkehren darf und Frieden mit ihm machen darf. Und dass ich mit ihm leben darf. Wie hat Mose das geordnet am Erntedanktag? Ihr sollt niederfallen. Ja, warum denn? Nicht bloß gelbe Rüben und Tomaten sollt ihr hinlegen, sondern euch selber hinlegen. Das ist das Schönste im Erntedanktag. Herr, ich will mich dir aufs Neue weihen. Ich lege auch meine Sorgen bei dir ab. Dein Leben, deine Sache, was mich bekümmert. Ich lege es dahin. Und ich will frohlocken. Wie heißt da am Schluss? Du sollst dem Herrn danken und alles ihm hinlegen. Es ist erschütternd, wie jede Generation in Israel das wieder vergessen hat. Ich weiß nicht, wie lange es bei uns dauern kann. Aber dieser Erntedanktag soll wieder ein Tag sein, über all den empfangenen Wundern Gottes zu sagen, Herr, mir ist bang vor morgen, bei mir krampft sich schon alles wieder zusammen. Sie haben viele Nöte, viele von Ihnen unheimliche Sorgen. Legen Sie doch Ihr Leben in die Hand Gottes. Ich will mit dir sein, sagt er. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin. Und dieses Erntedankfest war in Israel gleichzeitig der Tag der Erinnerung an die Gebote vom Sinai. Und dieses Shavuot, dieses Pfingstfest war in Israel der Tag, wo Gott bei seinen Aposteln das herrliche Wunder vollbracht hat, seinen Geist ausgeschüttet hat über alle seine Jünger. Und er hat sie zu mutigen und fröhlichen Zeugen seiner Macht gemacht. Das will Gott heute mit uns machen. Will seinen Geist in uns geben. Und dann klafft das gar nicht mehr auseinander, dass wir was von äußeren Gaben reden. Wenn Gott uns schon die äußeren Gaben gibt, wie viel mehr will er uns Liebe und Geduld, Reinheit und Sanftmut ins Herz geben? Wie will er uns umwandeln? Ach, wir haben einen großen Gott. Und er hat so viel mit uns vor. Er sucht uns. Und er will in unser Leben hinein unser Herr sein. Und mächtig in ihrem Leben wirken. Amen. Und jetzt singen wir noch ein Lied von Philipp Friedrich Hiller, das hineingehört in unseren Mangel, unsere irdischen Nöte und in das Segnen Gottes. 667, da hat Hiller so schön beschrieben, wie unser Herr auch noch in Notzeiten uns versorgen kann. Lasst uns beten. Du, unser gütiger und barmherziger Herr, unser lieber Heiland, es ist wohl wahr, dass wir etwas von dieser unsicheren Welt erleben. Nichts ist sicher. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir können über unsere Gesundheit nicht verfügen. Wir wissen nicht einmal, ob die wirtschaftliche Stabilität bleiben kann. Wir haben nichts in der Hand. Wir wissen nicht mal, ob das Geld seinen Wert behält. Nur deine Treue, die ist gewiss. Und Herr, es ist Schuld von uns, dass wir dir so wenig trauen. Auch dann, wenn die Nöte über uns hereinschlagen, wir wollen uns genügen lassen an deinem Wort und an deiner Liebe, die du für uns erwiesen hast, da du am Kreuz gestorben bist. Und wir wissen, jetzt gehören wir dir. Und du nimmst alle unsere Schuld und unser Unrecht weg und reinigst uns. Ja, Herr, wir wollen doch, dass unser Leben, das du uns noch in dieser Welt lässt, dir zum Lobe gelebt wird. Etwas von deiner großen Herrlichkeit widerspiegelt. Herr, verwandle uns, verändere uns, gebrauche uns mit unseren Diensten, wo wir arbeiten und leben, dass uns deine Gaben nicht zum Fluch, nicht zum Verhängnis werden. Herr, segne auch den Zehnten, wenn wir ihn geben, dass er in dieser Welt, wo so viel gelitten wird, so viel Not herrscht, an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Dass kein Pfennig verloren geht oder in die falschen Kanäle kommt, sondern dass jede Gabe, die wir im Glauben an dich geben, etwas wirken kann für dich und deine Königsherrschaft. Wir bitten dich jetzt auch, dass du besonders bei den Kranken bist und den Trauernden. Und dass sie auch an diesem Tag deine Güte und deine Liebe überwältigend erfahren, dass du ihnen Frieden ins Herz gibst und sie geborgen machst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. War vorhin solch ein Höhepunkt, als unser Chor gesungen hat. Wir wollen uns ja deinem Gottesdienst hin und her bedanken. Aber es ist doch wunderschön, dass so viele mitsingen. Wenn jemand von Ihnen Lust hat, wir sagen da nie viel, aber Sie sind immer eingeladen. Das ist ja dienstags nach unserem Bibeltraining um 8 Uhr. Aber es ist einfach schön, wenn man seine Gaben auch hier einbringt. Auch ein Stück vom Zehnten, zum Dienst. Wir haben uns immer wieder überlegt, das ist ein alter Traum von mir, dass wir einmal eine Reise anbieten auf den Spuren des Apostel Paulus und haben lang gesucht, bis wir etwas finden. Viel vom Evangelium hat sich ja, heute heißt es Türkei, in Kleinasien auf dem Hintergrund des Hellenismus ereignet. Kolosserbrief, Epheserbrief, Galaterbrief. Der Timotheus hat eine wichtige Rolle. Viele von der Frühchristenheit, Paulus war viel dort, Johannes Markus war dort. Und wir haben nun nächstes Jahr im Vorfrühling eine Reise, die wir vorgesehen haben, 8 Tage mit allen inklusive, auch Vollpension, unter 800 Mark, wollte ich bloß sagen. Das liegt hinten auf, dass man sich da frühzeitig anmelden muss, wer dafür Interesse hat, weil wir eine beschränkte Platzzahl nur anbieten können. Überhaupt liegt hinten der Notizenzettel, das ist der weiße Zettel mit all unseren Veranstaltungen. Das ist mir wichtig, was sonst läuft. Bibelstunde, der Hebräerbrief, Bibelstudium und dann liegt der Zettel wieder neu von den Gruppen und Kreisen, mit den Hauskreisen. Der ist zum heutigen Sonntag wieder revidiert mit den neuen Adressen. Also versorgen Sie sich. Im Männerkreis spricht am Mittwoch Markus Bender über Christsein in öffentlicher Verantwortung. Mittwoch 20 Uhr im Restaurant Wolkenstüble im Asenwald. Für die, die an der Freizeit am nächsten Wochenende teilnehmen, möchte ich bloß darum bitten, dass sie Autofahrer vorsichtig sind. Das Leonberger Kreuz ist oft so zugestellt. Vielleicht fahren Sie einfach rechts und links an der Autobahn vorbei, aber Sie müssen das dann selber finden. Wir beginnen pünktlich um 6 Uhr am Freitagabend mit dem Abendessen. Ich freue mich immer wieder, dass wir auch viele andere Prediger hier in unserem Gottesdienst haben. Ich habe ja viele junge Leute gebeten und sie sind alle gern gekommen. Ich möchte aber auch immer wieder die bewährten Zeugen der älteren Generation hineinnehmen. Am nächsten Sonntag predigt hier Reinhold Elser. Das ist ein Schwager von Konrad Eisel, der in Gommaringen eine ganz große Gemeindearbeit aufgebaut hat, in Bodenang oft die Bibelwochen gehalten hat. Ein ganz besonders gesegneter Bibelprediger. Wir freuen uns, dass wir hier immer wieder auch in diesen Gottesdienst und andere haben, wir bewährte Bibelleute haben, die uns das Wort Gottes auslegen. Das Opfer heute, ich denke, wir sollten es geben für die Not im Südsudan. Eine unserer Mitarbeiterinnen, die Monika Hahn, ist gerade hier, die Nicola Limburger ist draußen und arbeitet in einem großen Verbund der evangelischen Christen dort in diesen Hilfsaktionen mit den einheimischen Kirchen. Das ist so wichtig. Die Monika Hahn hat so erschütternd geschrieben, wie das war, wie die Leute unter den Händen gestorben sind, wo man nichts hatte. Und wir haben nun mehrere hunderttausend Mark hineingeben können dort zur Hilfe. Und diese Hilfe muss weitergehen. Wir freuen uns, dass das jetzt angelaufen ist und dass wir die Leute vor Ort haben, die genau wissen, wie es richtig eingesetzt wird. Dafür ist das heute bestimmt. Es ist eine große Erweckung, ein Aufbruch des Glaubens im Südsudan. Und wir sind froh, was Gott dort tut. Aber es ist aussichtslos und hoffnungslos. Der Bürgerkrieg geht maßlos weiter, auch durch die Unvernunft der Befreiungsbewegungen. Und man hat politisch und menschlich hat niemand mehr eine Hoffnung, was werden soll. Und darum ist so wichtig die Liebe für die Menschen. Und es ist erfreulich, dass dieser Dienst der Liebe geschehen kann. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.